HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Oliver Glab. Guten Abend.
Das erste war Einreisen nach Europa, dass wir dafür Einreiserestriktionen, also im Grunde ein Einreiseverbot, erlassen.
Wer ist drin, wer ist draußen? Ich male eine Linie, du darfst nicht vorbei.
Das muss umgesetzt werden, das soll für 30 Tage gelten.
Da trifft Luft auf Luft, da trifft Land auf Land, da trifft Haut auf Blei.
Es gibt so viele Leute hier, die nach Hause müssen. Was können wir hier machen? Wir haben nichts zu essen und zu trinken. Hier kann man auch nichts kaufen.
Die verhängten Beschränkungen, wenn wir uns das Thema Grenzsicherungen anschauen, beziehen sich nicht auf den Warenverkehr.
Was geschieht in den Ländern, an ihren Rändern?
Also ich darf hin und zurück, aber wenn eine von der Familie kommt zu mir, dann muss der 14 Tage auf polnischem Gebiet bleiben. Also geht mir nicht in den Kopf.
Was liegt möglicherweise im Kern des Problems? Es gibt Grenzen.
Grenzen zu schließen ist nicht unbedingt der beste Weg, um eine weitere Ausbreitung des Virus in der Europäischen Union zu verhindern.
Outbreak within the European Union.
Nicht aus Stacheldraht sollen sie sein, sondern aus Respekt. Es gibt Grenzen.
Ja, die sagen, okay, es muss warten. Ja, dieses große Problem des Coronavirus.
Zu Hause bleiben ist die erste Bürgerpflicht, nicht nur innerhalb der eigenen vier Wände, sondern auf Deutschland bezogen auch innerhalb der eigenen neuen Grenzen. Deutschland und viele seiner Nachbarn, ja immer mehr EU-Länder, schotten sich ab voneinander. Und auch die EU als Ganzes tut das gegenüber Nicht-EU-Angehörigen, die in die EU einreisen wollen, das jetzt erst einmal mindestens 30 Tage lang nicht dürfen. Ein Schlagbaum nach dem anderen fällt zum Schutz vor dem Coronavirus und hebt sich bis auf Weiteres nur dann, wenn die verschärften Grenzkontrollen es zulassen. Aber welche Grenzen innerhalb der EU von wem geschlossen werden und wann und wie lange, das hat zunächst mal jedes Land für sich entschieden. Sich über Grenzen hinweg politisch zu verständigen, diese Grundidee der Europäischen Union stößt wie schon so oft sehr schnell an die Grenzen ihrer Mitgliedstaaten. Über die neu errichteten Grenzzäune hinweg fliegen obendrein gegenseitige Schuldzuweisungen. Und wer in diesen Tagen noch Grenzgänger sein darf, wird nur mit einer großen Warenlieferung willkommen geheißen, sonst aber mit Misstrauen beäugt. Aber auch Warenlieferungen haben es schwer durchzudringen, wenn Grenzkontrollen verschärft werden und immer weniger Grenzübergänge geöffnet sind. Der Kampf gegen das Coronavirus ist also ein Spiel mit Grenzen geworden und ein tägliches Ringen mit Grenzerfahrungen. Stau in Schengen, das grenzwertige Europa, so heißt heute Abend der Tag in HR2 Kultur. Denn dass es Landesgrenzen innerhalb des sogenannten Schengen-Raums nur noch auf dem Papier geben soll, das steht inzwischen wirklich nur noch auf dem Papier des Schengener Abkommens. So manche Regierung in der EU sieht diese Entwicklung allerdings kritisch, gerade auch die französische. Dabei ist Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron keineswegs dagegen, sich in der Corona-Krise abzugrenzen. Er hat dabei allerdings noch vor den übrigen Staats- und Regierungschefs der EU die Außengrenze der Europäischen Union im Blick gehabt, berichtet aus Paris unser Korrespondent Martin Bohne.
Emmanuel Macron hat gerade einmal wieder zweierlei unter Beweis gestellt. Er gibt gern den großen Europäer, keiner drängt so hartnäckig wie er auf ein einheitliches europäisches Vorgehen in Sachen Coronavirus. Aber wenn es ihm zu langsam geht, dann prescht er auch gern alleine vorweg.
Nous avons pris ce matin.
Wir haben heute Morgen, so der französische Präsident in seiner Fernsehansprache am Montagabend, unter den Europäern eine gemeinsame Entscheidung getroffen. Von morgen Mittag an werden die Grenzen der EU und des Schengen-Raums nach außen geschlossen. Dumm nur, dass es da noch gar keine EU-Entscheidung gab. Macron hatte sich lediglich am Morgen mit der Bundeskanzlerin, der EU-Kommissionschefin und dem EU-Ratspräsidenten geeinigt, dies den anderen vorzuschlagen. Innenminister Castaner oblag es dann, zwei Stunden nach der Ansprache seines Präsidenten den Sachverhalt korrekt darzustellen. Dennoch ließ Frankreich dann ab Dienstagmittag keine Nicht-Europäer mehr einreisen. Als erster und vorerst einziger EU-Staat. Erst Dienstagnachmittag sollten dann die anderen Staatschefs bei ihrer Videokonferenz dieser Maßnahme zustimmen. Macron nutzte den Gipfel per Videoschalte auch, um die unkoordinierten Maßnahmen anderer Partnerstaaten zur Schließung der EU-Binnengrenzen entschieden zu verurteilen. So ließ es der Élysée-Palast die Journalisten wissen. In der Tat, Macrons Drängen auf die Schließung der europäischen Grenzen nach außen geht einher mit dem Versuch, die Binnengrenzen so weit wie möglich offen zu halten. Frankreich hat von sich aus keine Grenzkontrollen wegen der Corona-Epidemie eingeführt. Und selbst als die Deutschen letzte Woche anfingen, den Personenverkehr von und nach Frankreich einzuschränken, haben die Franzosen erst später eher widerwillig mit eigenen Kontrollen begonnen. Grenzkontrollen seien aus medizinischer Sicht nicht sonderlich sinnvoll, so Premierminister Edouard Philippe, aber wirtschaftlich ziemlich schädlich. Die Grenzen dicht machen, das erschwert die Einfuhr von Waren und Produkten, die wir in Frankreich brauchen. Das macht auch den vielen Berufspendlern das Leben schwer, deren Arbeitskraft ja auch im Gastland gebraucht wird. Es gibt doch enorm viele Franzosen, die jenseits der Grenze in Deutschland, Spanien oder Italien arbeiten. Der Warenverkehr und die Grenzpendler sollten also möglichst wenig behindert werden. Natürlich sagt Philipp auch, dass für den Grenzverkehr derzeit das Gleiche gelten muss wie im Lande selbst, die Personenbewegungen auf das unbedingt notwendige Maß zu beschränken. Zumal andere Länder, insbesondere Großbritannien, noch nicht so strenge Maßnahmen zur Einschränkung der Bewegungsfreiheit ergriffen hätten wie Frankreich.
Das berichtet unser Korrespondent in Paris, Martin Bohne. Die Grenzen dicht machen, das macht auch vielen Berufspendlern das Leben schwer, sagt also der französische Premierminister, und er ist beileibe nicht der Einzige, der das sagt. Im Grenzgebiet zwischen dem Saarland und der französischen Region Grand Est zum Beispiel, einer Region, die das Elsass, die Champagne und Lothringen umfasst, hat sich der lothringische Grenzgängerverein zu Wort gemeldet und aus seinen Reihen kommt heftige Kritik an den deutschen Grenzkontrollen. Wolfgang Niederländer, Vizepräsident des Lothringischen Grenzgängervereins. Guten Abend.
Guten Abend.
Ihr Verein hat sich in einem Brief an den saarländischen Ministerpräsidenten Tobias Hans gewandt und darin eine Stigmatisierung der französischen Pendler und Grenzgänger beklagt. Was genau erleben denn Pendler aus der Region Grand Est in diesen Tagen von Seiten der deutschen, der saarländischen Behörden?
Zum Ersten muss man dazu sagen, dass die Ankündigung des saarländischen Ministerpräsidenten, ohne dass die Bevölkerung ausreichend informiert wurde, uns getroffen hat wie ein Schlag. Keiner der Beschäftigten, die jeden Tag über die Grenze geht, wusste mit der Situation umzugehen. Ich spreche hier ausdrücklich nicht nur von den großen Firmen wie zum Beispiel ZF oder Ford oder Stahlmetall und so weiter, sondern von den kleineren Firmen. Die Leute wurden sich quasi von heute auf morgen selbst überlassen und mussten miterleben, wie die deutschen Kollegen im einen Tor reingingen, bei ZF zum Beispiel, und die französischen Kollegen aufgrund ihrer Karte der Eintritt verwehrt wurde. Und das geht so einfach nicht.
Inwiefern empfinden Sie das als eine Stigmatisierung?
Weil die Grand Est, die ja zum Risikobereich ernannt wurde, nicht nur aus Elsass und Lothringen besteht und die Lothringer Fallzahlen zu dem Zeitpunkt, als die ganze Geschichte hier aufgekommen ist vom Robert-Koch-Institut, überhaupt nicht ernennenswert war, sondern es ging eigentlich nur darum, so hat man fast den Eindruck gehabt, einen guten Anlass zu haben, um französische Grenzgänger und auch französische Leute der französischen Nationalität einfach außen vor zu lassen.
Ist das Verhältnis denn so schlecht zwischen beiden Seiten, dass das eine naheliegende Interpretation ist?
Wir dachten zuerst, dass die Grenze aus dem Kopf mal wäre mittlerweile, zumindest mal bei den Politikern, die uns ja bei keiner Gelegenheit es versäumen, das Europa hochzuhalten. Aber wenn man dann sieht, wie dann letztendlich Leute in Firmen direkt abgewiesen werden, obwohl sie eigentlich von ihrer Lebensart, wir sind ja hier, da gibt es ja keine Grenze mehr, eigentlich hüben wie drüben das Gleiche, von ihrer Lebensart und sich gar nicht von deutschen Arbeitnehmern unterscheidet. Das hat sie ja so, die Menschen und auch unsere Mitglieder, wir haben ja 12.000 Mitglieder allein bei uns im Verband, dermaßen verunsichert, dass bei uns die Telefone nicht mehr stillgestanden haben.
Sie haben eben gesagt, dass nur Teile der Region Grand Est vom Coronavirus stark betroffen sind. Nun erleben wir natürlich in diesen Tagen, wie schnell sich sowas verbreiten und wie schnell sich auch so eine Lage ändern kann. Gerade das Elsass, so haben wir gelesen, ist jetzt so stark betroffen vom Coronavirus, dass die medizinische Versorgung dort, die eigentlich als gut gilt, inzwischen an ihre Kapazitätsgrenzen kommt, sodass also Notfallmediziner schon laut darüber nachdenken. Es müsse jetzt überlegt werden, bei welchen Patienten die Erfolgschancen am größten sind. Also die Not ist da offensichtlich sehr groß. Ist es vor diesem Hintergrund nicht durchaus nachvollziehbar, dass die Deutschen, in diesem Fall die saarländischen Behörden, gerade Pendler aus dieser Region genau kontrollieren?
Es ist von uns unserer Seite wird die ganze Pandemie, wie man sie ja mittlerweile bezeichnet, nicht unterschätzt. Es ist aber auch so, dass wir mittlerweile den Leuten das nicht mehr vermitteln können, wenn zum Beispiel Menschen, die im Altenheim arbeiten, in Krankenhäusern Reinigungskräfte sind oder sogar Schwestern in OP-Sälen und Leiharbeitnehmer nicht betroffen sind. Aber manche, und so hat man dann fast den Eindruck, dass der Arbeitgeber unliebsame Leute dann loswerden will, so behandelt werden, als wenn sie Aussätzige wären. Ja. Und das ist also das, was uns letztendlich auch so aufgeregt hat. Wir wollen in keinster Weise, dass die ganze Geschichte hier verharmlost wird. Wir wollen nur, dass man sie alle, eigentlich die ganze Arbeitnehmerschaft, gleich behandelt, ja, und sagt, komm, bringt mir jeder zumindest mal Bescheinigung vor von ihrem Doktor, wenn es schon so gefordert wird, in dem klar herausgeht, dass sie zu dem betroffenen Kreis gehören, und dann wäre ja die ganze Geschichte nicht so hochgekocht.
Ist denn von der anderen Seite, also in diesem Fall vom saarländischen Ministerpräsidenten, dem Adressaten Ihres Briefes, ist da eine Antwort gekommen?
Bis heute haben wir leider noch keine Antwort bekommen, aber in den Interviews, die er mittlerweile gibt, sieht man schon, dass er sich mittlerweile etwas zurücknimmt in seine Aussagen. Zumal unser Innenminister ja von den Franzosen gesprochen hat. Ja? Also dann fragt man sich wirklich, in welcher Welt leben wir noch? Die Franzosen, ne? So hat er sie bezeichnet. Ja?
Der saarländische Innenminister.
Ja, der Herr Bouillon, der hat also auch da ein bisschen über den Tellerrand hinausgeschossen. Ja. Und das hat uns schon, beziehungsweise die Menschen, die in der Region leben, in Frankreich schon verletzt. Zumal da ja auch viele Deutsche drunter sind.
Nun gibt es ja in Deutschland und Frankreich nicht nur unterschiedliche Ansichten, was Kontrollen an der gemeinsamen Grenze angeht auf der politischen Ebene, sondern es gibt auch Unterschiede in den Beschränkungen innerhalb des jeweiligen Landes. In Frankreich gibt es zum Beispiel eine Ausgangssperre, in Deutschland noch nicht. Als Vizepräsident des Lothringischen Grenzgängervereins kennen Sie beide Länder. Wie erklären Sie sich diese Unterschiede zwischen zwei sonst so eng verbundenen Nachbarn?
Also hier ist eigentlich eine einmalige Chance vertan worden, das Europa mal zu leben, wie es uns laufend vorgemacht wird. Man hätte sich durchaus können mit der französischen Seite in Verbindung setzen. Macron und Merkel sind ja oft genug telefonisch verbunden, um mal die Situation in der Gesamtregion, ich sage jetzt Saarlouis-Lux, mal abzustimmen. Um mal da mal, das wäre einmalig gewesen, damals haben wir Hilfe uns jetzt über die Grenzen hinweg. Aber auch das findet nicht statt. Und deshalb ist das ja so unverständlich für die Menschen, dass die beiden Länder, die direkt aneinander grenzen, unterschiedliche Auffassungen sind, wie mit dem Virus umgegangen werden soll.
Wolfgang Niederländer, Vizepräsident des Lothringischen Grenzgängervereins. Vielen Dank. Stau in Schengen, das grenzwertige Europa, der Tag in HR2 Kultur. Und jetzt versetzen wir uns mal in eine Zeit zurück, in der an zahlreichen deutschen Binnengrenzen kontrolliert wurde, wer da ein- oder ausreisen wollte. Der Schriftsteller Daniel Kehlmann schildert uns das in seinem Roman Die Vermessung der Welt. Dort verlässt im Jahre 1828 der Mathematiker Karl Friedrich Gauß seiner Heimatstadt Braunschweig, um in Berlin an einem Kongress teilzunehmen. Um dorthin zu gelangen, müssen er und sein Sohn Eugen, der ihn begleitet, mit ihrer Kutsche eine Grenze passieren, die Grenze zum Königreich Preußen. Als sie nun diese Grenze erreichen, werden dort zunächst mal die Pferde gewechselt und die Reisenden können in der Zwischenzeit im Gasthaus eine warme Suppe zu sich nehmen.
Sie löffelten schweigend, bis der Gendarm von der Grenzstation hereinkam und ihre Pässe verlangte. Eugen gab ihm seinen Passierschein, ein Zertifikat des Hofes, in dem stand, dass er wiewohl Student unbedenklich sei und in Begleitung des Vaters preußischen Boden betreten dürfe. Der Gendarm betrachtete ihn misstrauisch, prüfte den Pass, nickte und wandte sich Gauß zu. Der hatte nichts. »Gar keinen Pass?« fragte der Gendarm überrascht. »Keinen Zettel, keinen Stempel, nichts?« »Er habe so etwas noch nie gebraucht«, sagte Gauß. »Zum letzten Mal habe er Hannovers Grenzen vor 20 Jahren überschritten. Damals habe er keine Probleme gehabt.« Eugen versuchte zu erklären, wer sie seien, wohin sie führen und auf wessen Wunsch. Die Naturforscherversammlung finde unter Schirmherrschaft der Krone statt. Als ihr Ehrengast sei sein Vater gewissermaßen vom König eingeladen.
Aber ob das ein triftiger Grund zur Einreise ist, wie es in diesen Tagen so vieldeutig heißt? Wir werden noch hören, ob dem Mathematiker Karl Friedrich Gauß der Grenzübertritt ins Königreich Preußen gestattet wird, in Daniel Kehlmanns Roman Die Vermessung der Welt. In der europäischen Wirklichkeit dieser Tage in Zeiten des Coronavirus wird es nun immer schwieriger, die Grenzen europäischer Länder zu überwinden, zum Beispiel in den skandinavischen Ländern. Beobachtungen unserer Korrespondentin Sophie Donges.
Grenzen im Norden, fast überall das gleiche Bild. Absperrungen, Polizisten mit Gummihandschuhen und Fahrzeuge, die einzeln kontrolliert werden müssen. Jutta Clausen sitzt ungeduldig in seinem Auto. Der Däne will nach Hause.
Das bringt doch gar nichts und kostet nur eine Menge Geld und Jobs. Wenn das Virus kommt, dann kommt es. Es wäre viel besser, wenn die mal Temperatur bei den Leuten messen würden.
Für manche bedeuten die Grenzschließungen nur etwas längere Wartezeiten auf dem Weg zur Arbeit. Für viele Skandinavier heißt es jedoch auch, die üblichen Shoppingtouren fallen aus. Alkohol, Benzin oder Lebensmittel werden hier gerne bei den Nachbarn gekauft. Beispielsweise spart ein Norweger in Schweden richtig Geld. Göran Lundgren leitet im schwedischen Strömstad 3 Lebensmittelgeschäfte, große Supermärkte mit vollen Regalen. Seine Kunden kommen nicht mehr, weil sie danach in Norwegen erstmal 2 Wochen in Quarantäne müssten.
Wir rechnen mit 70, 80, 90% Einbruch. Es kommen also im Prinzip keine Kunden momentan. Auf der anderen Seite waren wir die vergangenen 25 Jahre extrem erfolgreich. Und dann müssen wir uns überlegen, wie wir die Situation am besten handhaben.
Was mit seinen 500 Mitarbeitenden passieren wird, das weiß er nicht. Jetzt ist erstmal Rabattschlacht angesagt. Frische Lebensmittel zum halben Preis, damit nicht zu viel im Müll landet und wenigstens die Schweden kommen. Eine Kundin ist auf Schnäppchenjagd mit vollem Einkaufswagen. Es gibt ein wenig Entrecôte, Eintopf, Hähnchenfilet, Kassler und Schweinebraten. Und dann fügt sie noch hinzu, dass sie eigentlich ganz froh ist, dass die Norweger nicht mehr kommen können.
Ich bin faktisch ganz froh für die Moskau-Werle.
Ortswechsel auf die andere Seite nach Norwegen. In den Skigebieten ist nichts mehr los. Ausländer kommen gar nicht mehr und die Norweger sollen ihre Ferienhütten sofort verlassen. Die Regierung droht sogar mit Zwangsräumung. In den Bergen gibt es fast keine Intensivmedizin. Menschen müssen hier weg. Und jetzt wird es absurd. Direkt hinter der Grenze, wenige Kilometer entfernt, liegt das schwedische Skigebiet Sälen. Und hier läuft ein ganz anderer Film ab. Die Pisten voll, Afterski-Partys in den Bars, die Stimmung ist super. 25.000 Touristen aus dem In- und Ausland sollen hier sein, berichtet das schwedische Fernsehen. Corona? Darauf hat man reagiert und Partys mit über 500 Menschen verboten. Das ist Vorgabe der Regierung hier. Ansonsten ist der Chef des Tourismusverbandes, Anders Bjarnolf, entspannt.
Gäbe es eine alarmierende Gefahr, dann hätten die Behörden ja gesagt, dass es nicht okay ist. Ich bin nicht besorgt.
Dass sich im österreichischen Ischgl bei Afterski-Partys hunderte Menschen infiziert haben sollen, das scheint hier noch nicht angekommen zu sein. Aber die Schweden sind eh tiefenentspannt. Die Schulen bis Klasse 9 auf, Kindergärten auch. Geschlossene Geschäfte, Fehlanzeige. Wer möchte, kann hier fast so weitermachen wie vor Corona. Grenzen trennen nicht nur Länder, sondern auch die Art und Weise, wie Gesellschaften mit der jetzigen Lage umgehen. Nur das Virus, das können Grenzen nicht aufhalten.
Sagt unsere Skandinavien-Korrespondentin Sophie Donges. Und genau diese Erfahrung hat als erstes Land in Europa Italien machen müssen. Wie das Coronavirus ursprünglich von China kommend dort über die Grenze gelangt ist, nach Italien, das ist bis heute nicht ganz klar. Umso bemerkenswerter ist die These, mit der sich nun Professor Massimo Galli zu Wort gemeldet hat, der Chef der Abteilung für Infektionskrankheiten in der Klinik Luigi Sacco in Mailand. Er sagt nämlich, dass Italiens sogenannter Patient Null, also derjenige, der das Coronavirus in den Norden des Landes eingeschleppt hat, aus Deutschland gekommen sei. Matthias Rüb, Korrespondent der Frankfurter Allgemeinen Zeitung in Italien. Guten Abend.
Guten Abend, Herr Klapp, grüße Sie.
Wie haltbar ist denn diese These?
Massimo Galli hat einen Ruf zu verlieren. Er ist einer der bekanntesten Spezialisten für Infektionskrankheiten in Italien. Und was er sagt, hat Hand und Fuß. Er ist einer der gefragtesten Experten derzeit in Italien, wenn es darum geht, über die Coronavirus-Krise eine fachmännische Meinung zu äußern. Es gibt auch andere Forscher, die dieser Ansicht sind. Ich selbst bin kein Virologe, aber die Virologen sagen, die bei den italienischen Patienten festgestellten Virusstämme seien sehr ähnlich den Virusstämmen dieser Webasto-Mitarbeiter, die ja zuerst in der Nähe von München infiziert wurden. Also man kann schon sagen, es ist eine Mehrheitsmeinung der Fachleute in Italien, dass eben der Patient Null nicht wie ursprünglich gedacht ein italienischer Manager war, der in Shanghai sich das Virus geholt hat, denn der war nachweislich negativ getestet worden mehrfach, sondern dass es jemand aus der Webasto-Firma aus München gewesen sein muss, der in der fraglichen Zeit, also so um Mitte, Ende Januar in der Lombardei gewesen sein muss.
Welchen Widerhall findet denn diese These in der italienischen Öffentlichkeit, in der Politik, in den Medien, in persönlichen Gesprächen, soweit sie noch stattfinden, zu einem Zeitpunkt, wo das Virus ja nun jetzt da ist und verbreitet ist und wo es fast schon akademisch ist, sich zu fragen, wo kam es her?
Einen recht großen Widerhall, weil diese These unterstützt das Narrativ in Italien, dass das Land alleine gelassen wurde, dass das Land durch demografischen und geografischen Zufall das erste war, das am heftigsten getroffen wurde von diesem eindeutig aus China stammenden Coronavirus und dass die europäischen Partner die Italiener eigentlich alleine gelassen haben. Die Entscheidung der Österreicher, die Grenze am Brenner zu schließen, die Entscheidung der Deutschen, die Grenze zu Österreich, der Schweiz und Frankreich zu schließen, ist hier sehr genau aufgenommen worden und vermerkt worden, ausdrücklich mit der Bemerkung, wir merken uns das, weil die Italiener ihrerseits die Grenzen zu den Nachbarländern nie geschlossen haben. Das Einzige, was sie getan haben, schon Ende Januar, am 31. Januar, war, alle Direktflüge von und nach China zu schließen. Aber sie haben sich nicht von den europäischen Nachbarn abgeschottet und sie hätten, statt selber isoliert zu werden, sich ein wenig Hilfe erhofft, die aber nicht gekommen ist.
Warum haben Sie diese Maßnahmen nicht ergriffen, die italienischen Behörden? Weil Sie sich was dabei gedacht haben oder weil Sie sich nichts dabei gedacht haben?
Schauen Sie, ob die Italiener wann die richtigen oder auch die falschen Schritte unternommen haben, das wird man vielleicht erst nachher wissen, wenn die Pandemie abgeebbt ist, wenn die Wissenschaftler sich ein genaues Bild gemacht haben. Im Moment behauptet die italienische Regierung unter Führung von Ministerpräsident Giuseppe Conte, der nach anfänglichen Stolpereien sehr an politischer Statur gewonnen hat in der Krise, behauptet Conte, was die Italiener gemacht haben, war am Ende modellhaft. Sie haben eben nicht die Grenzen nach außen abgeschlossen, sondern sie haben zuerst versucht, die erste Brutstätte zu isolieren. Sie erinnern sich vielleicht, das war die Gegend um Codogno, südöstlich von Mailand, mit 50.000 Einwohnern. Die wurde komplett zur Quarantänezone, zur roten Zone erklärt und das hat offenbar funktioniert. Nachdem diese Zone mit 50.000 Einwohnern, wie gesagt, für 2 Wochen abgesperrt war, komplett, gab es dort keine neuen Infektionen mehr. Dann wurde dieses Modell auf ganz Italien ausgedehnt und man wird sehen müssen, ob dieses Modell tatsächlich funktioniert. Die Virologen glauben, dass allenfalls Anfang bis Mitte nächster Woche der Peak, also die Spitze der Wachstumskurve erreicht sein wird und man erst dann sehen wird, ob wirklich die Erklärung ganz Italiens mit 60 Millionen Einwohnern zum Sperrgebiet den erwünschten Erfolg hatte, nämlich die Wachstumskurve abzuflachen.
Wenn diese Erfahrungen in Italien dann diesen Schluss, den Sie gerade skizziert haben, zulassen am Ende, dann würde das ja möglicherweise heißen, dass Länder wie zum Beispiel Frankreich, die jetzt eher zum Beispiel als Deutschland mit einer Ausgangssperre operieren, dass die möglicherweise auf dem richtigeren Kurs sind als Deutschland, das eben erstmal noch keine Ausgangssperre macht, sondern stattdessen seine Grenzen abriegelt?
Das sagen italienische Virologen ausdrücklich. Deutschland müsste dringend das unternehmen, was zuerst die Italiener gemacht haben, was nach italienischem Modell die Franzosen und die Spanier nachgeahmt haben und was die Deutschen jetzt schleunigst auch machen müssen. Die Italiener sind sowohl auf der Seite der Politik wie auf der Seite der Wissenschaft der Überzeugung, sie hätten, wie gesagt, durch demografischen und geografischen Zufall gezwungen, das modellhaft Richtige getan und die europäischen Partner sollten schleunigst diesem Beispiel folgen.
Und bei die europäischen Partner haben dann die italienischen Politiker tatsächlich auch Deutschland in erster Linie im Blick, weil, wie wir ja gerade miteinander herausgearbeitet haben, da die inhaltlichen Unterschiede sehr stark sind oder kommt da noch was anderes hinzu, dass gerade die italienische Öffentlichkeit sich sehr stark auf Deutschland einschießt in dieser Frage?
Das kommt natürlich immer dazu. Schauen Sie, es gibt immer gewissermaßen diese Belagerungsmentalität der Italiener, die glauben, die Deutschen dächten besonders an sich und würden dabei die Italiener, die ja eigentlich ihre deklarierten Freunde sind, vergessen. Auch das Wortspiel vom Bazooka, das unser Finanzminister Olaf Scholz gebraucht hat, um zu zeigen, wir haben 550 Milliarden Euro, können wir vorhalten, um die Wirtschaft zu stützen, ist nicht gut angekommen, weil das doch sehr nach Großmannszucht klingt, während die Italiener gerade einmal 25 Milliarden Euro jetzt bewilligt haben am Montag. Dann darf man noch etwas nicht vergessen. zu diesem Gefühl, das nicht ganz unbegründet ist, zumal von Deutschland, auch von den europäischen Partnern im Stich gelassen worden zu sein, kommt hinzu, dass die Chinesen in die Bresche springen. Sie haben schon tonnenweise medizinisches Material, Atemschutzmasken, auch die dringend benötigten Atmungsgeräte geliefert. Sie werden weiteres Hilfsmaterial liefern, also es bahnt sich etwas an, was der chinesische Staats- und Parteichef nennt, eine Seidenstraße der Gesundheit, also eine besondere italienisch-chinesische Freundschaft, die natürlich nicht sehr gut ins Konzept von Italien als einem konstitutiven Partner innerhalb der Europäischen Union hineinpasst.
Matthias Rüb, Korrespondent der Frankfurter Allgemeinen Zeitung in Italien. Vielen Dank. Kehren wir zurück zu jener sehr alten innerdeutschen Grenze zwischen dem Herzogtum Braunschweig bzw. dem Königreich Hannover auf der einen Seite und dem Königreich Preußen auf der anderen Seite, eine von vielen deutschen Binnengrenzen im 19. Jahrhundert. An dieser Grenze lässt der Schriftsteller Daniel Kehlmann den Mathematiker Karl Friedrich Gauß gewissermaßen stranden in seinem Roman Die Vermessung der Welt. Gauß ist mit seinem Sohn Eugen im Jahre 1828 auf dem Weg zu einem Kongress in Berlin. Aber aus der Miene und aus den Worten der Grenzbeamten spricht die eindeutige Botschaft, da könnte ja jeder kommen.
Der Gendarm wollte einen Pass. Er könne das ja nicht wissen, sagte Eugen, aber sein Vater werde verehrt in entferntesten Ländern, sei Mitglied aller Akademien, werde seit früher Jugend Fürst der Mathematiker genannt. Gauß nickte. Man sage, Napoleon habe seinetwegen auf den Beschuss Göttingens verzichtet. Eugen wurde blass. Napoleon, wiederholte der Gendarm. Allerdings, sagte Gauß. Der Gendarm verlangte etwas lauter als zuvor einen Pass. Gauß legte den Kopf auf seine Arme und rührte sich nicht. Eugen stieß ihn an, doch ohne Erfolg. Ihm sei das egal, murmelte Gauß. Er wolle nach Hause, ihm sei das ganz egal.
Tja, sich im Jahre 1828 bei der Einreise nach Preußen ausgerechnet auf den auch posthum noch unbeliebten Feind Napoleon zu berufen, war wohl nicht die beste Idee des Mathematikers Karl Friedrich Gauß. Wie es in Daniel Killmanns Roman Die Vermessung der Welt an dieser Stelle weitergeht, das werden wir noch erfahren. Sie hören den Tag in HR2 Kultur über Stau in Schengen, das grenzwertige Europa. Grenzen nach außen und Grenzen nach innen. Die Menschen in und vor den Toren der Europäischen Union machen im Moment mehr Grenzerfahrungen, als ihnen lieb sein dürfte. Unser EU-Korrespondent Malte Pieper gibt uns jetzt mal einen Überblick über die unterschiedlichsten Corona-Beschränkungen in der EU. Und er beginnt dort, wo die EU-Hauptstadt Brüssel zugleich Landeshauptstadt ist.
Nach einigen anderen Ländern trifft es nun also auch Belgien. Das ganze Land, das ohnehin schon seit Tagen nur noch auf Sparflamme lief, fährt nahezu komplett herunter. Seit 12 Uhr werden alle Geschäfte geschlossen, alle Versammlungen verboten und aufgelöst. Nur noch Lebensmittelläden, Apotheken oder Imbisse bleiben geöffnet, um die Weiterverbreitung des Coronavirus zu verlangsamen, verkündet Belgiens Premierministerin Sophie Wilmès.
Menschen müssen thuis bleiben.
Die Menschen müssen zu Hause bleiben, damit sie möglichst jeden Kontakt mit der Außenwelt vermeiden. Trotzdem erlauben wir und wir empfehlen es sogar, Sport an der frischen Luft zu machen. Joggen, Radfahren, aber bitte nur mit einem Familienmitglied oder einem Freund. Dänemark verbot am Vormittag alle Versammlungen mit mehr als 10 Menschen. Ministerpräsidentin Frederiksen formulierte es so: Das ist jetzt nicht die Zeit, um Leute zu einer Geburtstagsparty einzuladen. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen wird noch deutlicher: Das Zentrum der Krise, es liegt inzwischen in Europa, sagt sie im Gespräch mit der Bild-Zeitung und räumt zugleich ein:
Ich glaube, wir alle, die wir nicht die Experten sind, haben am Anfang das Coronavirus unterschätzt, als es noch sehr stark in China konzentriert war, in Wuhan. Aber inzwischen zeigt sich auch, dass wir alle wissen, das ist ein Virus, das uns lange noch beschäftigen wird.
Parallel dazu arbeiten die EU-Staaten daran, das Einreiseverbot für Nicht-EU-Bürger in die Union umzusetzen. Die Staats- und Regierungschefs hatten sich am Abend darauf verständigt, von außerhalb der EU möglichst keinen mehr reinzulassen, einen Monat lang. Am Frankfurter Flughafen wurden in der Nacht bereits die ersten abgewiesen und zurückgeschickt. Die Strategie der EU-Kommission geht so: Wenn keine neuen Fälle mehr von außerhalb in die Europäische Union kommen können, dann fällt es den Staaten vielleicht auch untereinander einfacher, ihre Grenzen zumindest für den Warenverkehr geöffnet zu halten. Denn hier in Brüssel sieht man vor allem eine Gefahr dieser Krise, dass der Binnenmarkt zusammenbricht, die Lieferketten nicht mehr halten und nach mancherorts die Supermarktregale leer bleiben könnten, weil der Nachschub fehlt. Wozu die weitgehend geschlossenen Grenzen führen können, lässt sich derzeit zwischen Deutschland und Polen erleben. Weil die Kontrollen so lange dauern, staut sich der Verkehr zum Beispiel vor der Grenze bei Görlitz auf über 60 Kilometern. Das deutsche Rote Kreuz verteilt inzwischen Medikamente und Nahrungsmittel an die Wartenden, berichtet Einsatzleiter Markus Kremser morgen bei MDR Aktuell.
Darunter auch Menschen mit Kindern, mit Familie, und die stehen inzwischen teilweise schon seit über 24 Stunden, und das ist natürlich eine unschöne Situation. Es gibt, wie jeder weiß, nicht so viele sanitäre Einrichtungen entlang einer normalen Autobahn, geschweige nicht dort, wo man dann gerade in so einem Stau zum Stehen kommt.
Deutliche Worte kommen wohl nicht nur wegen dieser Bilder bereits von Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz. Er spielt auf das Agieren seiner Kollegen Staats- und Regierungschefs an. Man trifft sich zwar regelmäßig zu Videoschalten, dazwischen macht aber jeder meist unabgestimmt, was er will. Es sei offenkundig in der EU, so Kurz im Gespräch mit der Kronenzeitung,
dass die Solidarität, wenn es ernst wird, nicht funktioniert. Und das wird auch dazu führen, dass viele Diskussionen nach der Krise stattfinden werden müssen.
Also die Solidarität funktioniert nicht, wenn es ernst wird, sagt der österreichische Bundeskanzler. Und vielleicht hat der Satz, den wir eben von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen gehört haben, nicht nur im virologischen, sondern auch im politischen Sinne zu verstehen. Der Satz nämlich, das Zentrum der Krise ist inzwischen in Europa. In der Süddeutschen Zeitung war heute von drei Kritikpunkten zu lesen, was die neuen Grenzkontrollen angeht. Eine solche Maßnahme setze die europäische Idee aufs Spiel. Sie verfehle ihr Ziel, denn es bringe nichts, Fremde pauschal abzuweisen, nur wegen ihres Passes, während Einheimische weiter einreisen dürften. Und außerdem verschärfe eine solche Maßnahme anderswo die Probleme, indem sie zum Beispiel den Warenverkehr gefährde. Zu unseren Korrespondenten in Brüssel gehört auch der Kollege Michael Schneider. Guten Abend.
Guten Abend.
Die EU-Kommission setzt darauf, haben wir eben gehört, dass wenn die Außengrenzen der EU dicht sind, möglicherweise die Binnengrenzen wieder durchlässiger werden für den Warenverkehr. Sehen Sie denn bei den Mitgliedstaaten Anhaltspunkte dafür, dass diese Rechnung aufgehen kann?
Ja, es scheint zumindest eine leichte Entspannung mittlerweile zu geben und die Überlegung, bestimmte Waren wieder durchzulassen. Zumindest bei medizinischen Gütern trifft das natürlich zu. Die EU-Kommission hat ja auch eine sogenannte Green Lane für Lkw vorgeschlagen, also eine Sonderspur an den Grenzen. Das heißt, dann wäre weiterhin zwar der Personenverkehr eingeschränkt, aber wenigstens der Warenverkehr wieder frei. Es wird sich in den nächsten Tagen zeigen, ob die Staaten, die ihre Grenzen geschlossen haben, sie dann teilweise wieder öffnen. Aber vielleicht tun sie das allein schon, weil sie Waren eben brauchen.
Dass sich die EU-Staaten auf die Schließung der EU-Außengrenzen geeinigt haben, ist ja im Grunde ihre erste einvernehmliche Entscheidung in der Corona-Krise gewesen. Und diese Einigung war offenbar viel einfacher für die EU-Staaten, als zu einem abgestimmten Verfahren bei den Binnengrenzen, bei den Grenzen zwischen den EU-Staaten zu finden. Was sagt das aus über die EU?
Das sagt vor allem aus, was sie kann und was sie nicht kann. Sie kann sehr gut vermitteln und koordinieren, sie kann sehr wenig entscheiden. Und die wichtigsten Kompetenzen in dieser Krise, die liegen eben nicht in Brüssel, sondern bei den Mitgliedstaaten. Das ist zum einen die Hoheit über die eigenen Grenzen, das entscheiden sie selbst. Da gibt es zwar das Regelwerk, das in Schengen festgelegt ist, aber das sieht eben auch Ausnahmen in besonderen Situationen vor, und eine besondere Situation haben wir wohl. Und das zweite Feld, wo sie keine Kompetenz hat, die EU, das ist die Gesundheitspolitik. Da war sie auch bislang selbst sehr schwach aufgestellt. Jetzt in diesen Krisenzeiten wollen eben viele Länder offenbar das ausnutzen und Handlungsfähigkeit beweisen, auch weil der Druck so groß ist. Und da ruft man eben nicht in Brüssel an, um das vorher zu klären. Viele Regierungschefs trauen wohl der EU auch nicht zu schnell und kompetent zu reagieren. Aber zur Wahrheit gehört eben auch, die EU kann immer nur so viel, wie die Mitgliedstaaten ihr vorher erlaubt haben.
Gleichwohl ist die EU-Kommission ja eigentlich die europäische Regierung, jedenfalls in der Idealvorstellung. Und die Kommission hatte ursprünglich gesagt, Grenzschließungen seien nicht das sinnvollste Mittel, die Verbreitung des Virus zu stoppen. Nun ist diese Entwicklung, wie gesagt, über diese Position hinweggegangen. Und inzwischen, so habe ich gelesen, sei die Kommission von der mahnenden in die moderierende Rolle gewechselt. Das haben Sie ja gerade eben auch schon angedeutet. Wird es ihr denn wohl gelingen, doch noch mehr Gleichklang in der EU herbeizuführen?
Das ist die ganz große Hoffnung. Hier war ein starker Frust in Brüssel zu spüren die letzten Tage, dass es eben bislang nicht so recht fruchten wollte mit der Koordinierung. Man hat immer wieder angemahnt, sich abzusprechen. Das ist jetzt passiert. Natürlich musste auch die EU dafür von ihrer Position abrücken, also die Kommission. Sie musste klar machen, dass das mit den Grenzschließungen vielleicht unumgänglich sei, um dem Druck standzuhalten und zumindest jetzt Handlungsfähigkeit zu beweisen. Das ist also auch ein Zugehen der Kommission auf Staaten, die sich vielleicht noch drastischere Maßnahmen schneller gewünscht hätten, und vielleicht ist es ein erster Schritt in Richtung mehr moderieren und mehr zusammenarbeiten.
Sie haben vorhin ja schon gesagt, dass das Schengener Abkommen, das ja eigentlich salopp gesprochen die Grenzenlosigkeit in der EU regelt, ausdrücklich in Ausnahmefällen Grenzkontrollen zulässt, allerdings nur für einen begrenzten Zeitraum von höchstens 10 Tagen mit Verlängerungsmöglichkeit um weitere 20 Tage maximal. Dazu hat nun der Bundesinnenminister Horst Seehofer dieser Tage gesagt, Zitat, es ist schön, wenn man so eine Grundlage hat, aber im Moment geht mir der Gesundheitsschutz der Bevölkerung über alles. Rechnen Sie damit, dass das Schengener Abkommen schon bald dem Kampf gegen das Coronavirus geopfert wird?
Geopfert, soweit würde ich nicht gehen. Ich glaube, dafür ist der Binnenmarkt, die offenen Grenzen sind für uns viel zu wichtig und alltäglich. Das merken wir ja gerade in der Krise, was passiert, wenn sie zu sind, die Grenzen. Und man kann sich vorstellen, ein großes Land wie Deutschland mit eigenem Meerzugang kann das vielleicht noch eine Weile besser stemmen als kleinere Länder. Aber wenn wir da in der EU an die Slowakei oder Luxemburg denken, die brauchen ganz dringend diesen Binnenmarkt. Also ich glaube nicht, dass man das jetzt über Bord werfen wird. Aber Schengen wird weiterhin ausgehöhlt. Das haben wir schon mal erlebt nach 2015, als einige Staaten die Grenze befestigt haben gegen Migranten und zwar länger als 20 Tage. Auch da hat die EU nie eine richtige Antwort gefunden. Und jetzt ist es wieder ein Fall, wo die Vereinbarungen, die es jetzt seit 25 Jahren gibt, wieder beiseite gewischt werden in der Krise.
In der italienischen Zeitung La Repubblica, einer europafreundlichen Zeitung, war am Montag die Schlagzeile zu lesen, es war einmal ein Europa. Da schwingt natürlich als unausgesprochene Fortsetzung mit, aber als das Coronavirus kam, starb die europäische Idee. Sehen Sie das kommen? Matthias Rüb, Italien-Korrespondent der FAZ, hat uns ja eben schon von einem Schulterschluss zwischen Italien und China berichtet unter der Losung Seidenstraße der Gesundheit.
Nun, China nutzt das sicherlich auch politisch neben der Hilfe von dort, die natürlich in der Situation jetzt gerade absolut willkommen ist, kann das auch wirtschaftlich über längere Zeit eine Verknüpfung schaffen. Aber diese Verknüpfung zu China von Europa, die wird sowieso kommen, die ist auch schon da. Also ich glaube, es ist kein entweder oder Europa oder eben nach außen orientieren. Europa selbst hat schon sehr schwere Krisen erlebt, die drohten es zu zerreißen. Wir denken an die Euro-Krise, wir denken eben an die Flüchtlingskrise und da hat die EU immer wieder Schaden genommen. Aber sie hat sich bislang immer wieder zusammengerafft und dass die europäische Idee an sich stirbt, das sehe ich in diesen Tagen nicht. Im Gegenteil, gerade bei den einfachen Menschen in meinem Umfeld, aber auch hier auf der Straße in Belgien, nehme ich eine große paneuropäische Solidarität wahr zu Italien, zu Frankreich beispielsweise. Also bei einigen geht jetzt gerade erst die Idee auf, wir gehören ja zusammen und wir müssen in dieser Krise auch zusammenstehen, sonst überstehen wir das nicht.
Michael Schneider, unser Korrespondent in der EU-Hauptstadt Brüssel. Vielen Dank. Stau in Schengen, das grenzwertige Europa. Sie hören den Tag in H2 Kultur. Und wir schauen jetzt mal, wie weit der Mathematiker Carl Friedrich Gauß inzwischen gekommen ist mit seinem Versuch, im Jahre 1828 die Grenze zwischen dem Herzogtum Braunschweig und dem Königreich Preußen zu überfahren mit einer Kutsche. In Daniel Killmanns Roman Die Vermessung der Welt sitzen Gauß und sein Sohn in einer Gaststube an eben dieser Grenze, während draußen die Pferde gewechselt werden und während drinnen ein Gendarm nach Gaußens Pass fragt. Ein Dokument, das der Mathematiker leider nicht vorlegen kann.
Der Gendarm rückte verlegen an seiner Mütze. Da mischte sich der Mann am Nebentisch ein. Das alles werde enden, Deutschland werde frei sein und gute Bürger würden unbehelligt leben und reisen, gesund an Körper und Geist und kein Papierzeug mehr brauchen. Ungläubig verlangte der Gendarm seinen Ausweis. »Das eben meine er«, rief der Mann und kramte in seinen Taschen. Plötzlich sprang er auf, stieß seinen Stuhl um und stürzte hinaus. Der Gendarm starrte ein paar Sekunden auf die offene Tür, bevor er sich fasste und ihm nachlief. Gauß hob langsam den Kopf. Eugen schlug vor, sofort weiterzufahren. Gauß nickte und aß schweigend den Rest der Suppe. Das Gendarmenhäuschen stand leer. Beide Polizisten hatten sich an die Verfolgung des Bärtigen gemacht. Eugen und der Kutscher wuchteten gemeinsam den Schlagbaum in die Höhe. Dann fuhren sie auf preußischen Boden.
So einfach geht das am Ende im Roman Die Vermessung der Welt von Daniel Killmann. Aber der spielt im Jahre 1828 und nicht heute. Heutzutage sind Grenzkontrollen, wenn sie denn stattfinden, nicht mehr so leicht zu überwinden oder zu unterlaufen. Und zurzeit finden in Europa so viele Grenzkontrollen statt wie schon lange nicht mehr. Das Coronavirus macht es möglich. Manche würden noch sagen, das Coronavirus macht es nötig, aber diesbezüglich haben wir ja schon einige Zweifel gehört in dieser Sendung. Gerade was die Kontrollen an vielen europäischen Binnengrenzen angeht, zum Beispiel deutsche Kontrollen an den Grenzen zu mehreren unserer Nachbarländer. Verständigt haben sich die EU-Staaten, wie gesagt, inzwischen darauf, die Außengrenze der Europäischen Union für Nicht-EU-Bürger zu schließen. Und das betrifft gerade auch die Grenze zwischen Griechenland und der Türkei. Genau diese Grenze hatte der türkische Präsident Erdogan ja vor einigen Wochen von türkischer Seite aus für Flüchtlinge aus Syrien geöffnet, die sich in der Türkei aufhalten und weiter nach Europa wollen. Und als Erdogan erklärte, dass seine Regierung sie nicht daran hindern werde, hatten sich tausende Flüchtlinge dorthin aufgemacht. Einige von ihnen haben nun in der vergangenen Nacht wieder versucht, die türkisch-griechische Grenze zu stürmen, sind aber von griechischen Grenzschützern mit Tränengasschwaden zurückgedrängt worden. Schon seit 2,5 Wochen, so berichtet unser Korrespondent Thomas Bormann, herrscht Ausnahmezustand an dieser Grenze, die immer undurchdringlicher wird.
Betonsperren, noch höhere Zäune und jede Menge NATO-Draht, also Stacheldrahtrollen, die besonders schwer zu überwinden sind. Griechische Polizisten und Soldaten haben die Landgrenze zur Türkei zur Festung ausgebaut. So hatten die etwa 500 meist jungen Migranten vergangene Nacht praktisch keine Chance, als sie versuchten, die Grenze zu stürmen. Sie warfen Steine hinüber auf die andere Seite, auf die griechischen Grenzschützer und auf die Frontex-Beamten. Und, so berichtet es das griechische Staatsfernsehen, türkische Spezialkräfte schossen Tränengasgranaten auf die griechische Seite, um den Migranten bei ihrem Durchbruchversuch zu helfen. Aber dann setzte die griechische Grenzpolizei ihre neue Waffe wieder ein. Hochleistungsventilatoren mit einem Durchmesser von gut 2 Metern hat das griechische Militär auf Jeeps montiert. Damit haben die Soldaten auch in der vergangenen Nacht wieder die Tränengaswolken zurück auf türkisches Gebiet geblasen. Es ist eine bizarre Schlacht mit Rauchbomben und Tränengas, mittendrin die Flüchtlinge. Aber auch die Anwohner im griechischen Grenzdorf Kastanies leiden. Maria, eine ältere Frau, wohnt gerade mal 300 Meter Luftlinie von der Grenze entfernt.
Jeden Abend kriegen wir hier das ganze Tränengas und das Zeug ab, was die rüberwerfen. Hier ist Chaos. Und wo ist Europa? Sie haben ein paar Grenzpolizisten geschickt. Und? Kann man diesen Erdogan nicht stoppen?
Die EU sollte deutlich mehr Druck auf Erdogan ausüben, meint sie. Sie gibt dem türkischen Präsidenten die alleinige Schuld für das Chaos an der Grenze. Er habe die Migranten hierher geschickt. Er sei verantwortlich, wenn Migranten leiden. Nach neuen Umfragen sehen das 80-90% aller Griechen so. Und sie finden es richtig, dass die griechischen Grenzschützer hart vorgehen. Regierungssprecher Stelios Petsas wiederholt dabei ständig, dass sich die griechischen Soldaten und Polizisten an alle Gesetze halten und die Menschenrechte achten. Berichte über angebliche tödliche Schüsse auf Migranten weist er als türkische Propaganda zurück. Wegen der weltweiten Corona-Krise ist der Konflikt an der türkisch-griechischen Grenze aus dem Blickfeld geraten. Aber nach wie vor stehen dort tausende Flüchtlinge zwischen den Fronten. Und die Bewohner des Grenzdorfes Kastanies haben Angst, wie die Wirtin des Dorfes Evdoxia.
Das wird ja nicht so schnell vorbeigehen, wenn die Armeen von beiden Seiten aneinander geraten und wir hier einen heißen Zwischenfall haben, dann wird die Situation nicht mehr zu kontrollieren sein.
Erst gestern hatte Kanzlerin Merkel auf der Videoschalte mit Präsident Erdogan der Türkei mehr Geld angeboten, damit die Türkei die Flüchtlinge im eigenen Land versorgt. Aber das reicht Erdogan nicht. Er will, so sagt er, eine gerechte Lastenteilung beim Thema Flüchtlinge. Solange es die aus seiner Sicht nicht gibt, wird er wohl auch weiterhin Migranten dazu ermuntern, die Grenze in Richtung Griechenland zu stürmen.
Heute allerdings, am späten Nachmittag, hat der türkische Präsident unter dem Einfluss der Corona-Krise ein paar neue Beschlüsse gefasst. So sollen unter anderem die Grenzen der Türkei zu Griechenland und zu Bulgarien komplett geschlossen werden. Was das jetzt für die dort gestrandeten Flüchtlinge heißt, ist noch völlig unklar. Nach Schätzungen der griechischen Polizei harren auf türkischer Seite immer noch 3.000 bis 4.000 Flüchtlinge aus. Und ob sie jetzt nach Istanbul zurückgebracht werden oder ob sie ihrem eigenen Schicksal überlassen bleiben, im Moment weiß das niemand. Professor Jochen Oltmer, Historiker und Migrationsforscher an der Universität Osnabrück. Guten Abend.
Hallo, guten Abend.
Da liefern sich also, wir haben es gerade im Bericht unseres Korrespondenten gehört, griechische und türkische Grenzer geradezu eine Schlacht miteinander. Mittendrin die Flüchtlinge, die die türkische Regierung draußen haben und die die griechische Regierung nicht reinlassen will. Wie wirkt das auf Sie?
Ja, ich denke, man kann schon von einer Katastrophe sprechen. Menschen, die ohnehin wenig Handlungsmöglichkeiten haben, wie diese Schutzsuchenden eben, in einer miserablen Situation leben, werden, ich glaube, man kann es so formulieren, von verschiedenen Seiten politisch genutzt,
offensichtlicher von der türkischen Seite, aber auch von griechischer Seite, von Seiten der EU. Und was ich in diesem Zusammenhang ganz bemerkenswert finde, ist, dass letztlich die Rechte dieser Menschen in der Diskussion so gut wie überhaupt keine Rolle spielen. Wir haben jetzt beobachtet in den vergangenen Jahren, dass die politische Sprache sich verschoben hat. Es ist nicht mehr von Flüchtlingen, von Geflüchteten die Rede, sondern in der politischen Sprache zumindest von illegaler Migration, illegalen Grenzübertritten. Und Menschen, die um Schutz nachsuchen, Rechte haben, nämlich einen Schutz, einen Asylanspruch geltend machen zu können, diese Rechte spielen keine Rolle mehr. Im Gegenteil, sie gelten nunmehr als ja faktisch kriminell, weil illegal.
Kann man aus dieser Entwicklung auch den Schluss ziehen, dass da, wo Grenzen nicht nur auf dem Papier bestehen, dann auch sehr schnell die Mitmenschlichkeit an eine Grenze kommen kann?
Ja, Grenzen dienen ja nun offensichtlich dazu, abzugrenzen. Es wird unterschieden zwischen dem Wir und den anderen oder auch eben den Fremden. Und nicht selten ist es tatsächlich so, dass diesen Fremden, den anderen, die auf der anderen Seite der Grenze sind, eben Rechte vorenthalten werden oder sie eben behandelt werden, wie wir es ganz aktuell an dieser Grenze, aber eben auch an vielen anderen Grenzen in den vergangenen Monaten, in den vergangenen Jahren erlebt haben. Und zwar in einer Situation, wo seit vielen Jahren tatsächlich ja eine Art von Renaissance des Aufrichtens von Sicherungsanlagen, von Grenzen, von Mauern und Zäunen erlebt werden kann.
Unser Korrespondent hat eben in seinem Bericht darauf hingewiesen, dass wegen der weltweiten Corona-Krise der Konflikt an der türkisch-griechischen Grenze aus dem Blickfeld geraten sei. Das ist sicher einerseits richtig, andererseits aber haben bereits Politiker mehrerer, vor allem osteuropäischer EU-Staaten, Ungarn und Kroatien zum Beispiel, beide Themen miteinander verknüpft ausdrücklich. Man müsse berücksichtigen, was eine Aufnahme von Flüchtlingen angesichts der Verbreitung des Coronavirus in ganz Europa bedeute, hat der kroatische Innenminister gesagt. Das ungarische Helsinki-Komitee wiederum kritisiert, dass da eine Epidemie als Vorwand genutzt werde, um Flüchtlinge fernzuhalten. Was meinen Sie, wie viel haben und wie viel bekommen Corona-Krise und Flüchtlinge miteinander zu tun in diesen Tagen?
Na, offensichtlich geht im Moment ja nichts ohne Corona-Krise. Also auch bei diesem Thema spielt es eine Rolle. Ich glaube nicht, dass irgendjemand erkennen kann, dass von Schutzsuchenden im Moment eine höhere Gefahr ausgeht als von anderen Menschen. Ich glaube, wenn man in diesem Zusammenhang über das Verhältnis von Schutzsuchenden und Corona nachdenkt, dann wird man vor allen Dingen auf den Gedanken kommen, dass diese Schutzsuchenden besonders stark gefährdet sind. Wenn ich mir die Situation, die, ich glaube, man kann es so formulieren, miserable Situation von Schutzsuchenden auf den griechischen Inseln in der Ostägäis anschaue, wo sie seit Monaten wirklich unter katastrophalen Bedingungen leben, wo die medizinische Versorgung sehr schlecht ist, dann steht zu erwarten, dass die Menschen, die dort leben, besonderen Gefahren, was den Coronavirus angeht, ausgesetzt sind. Ich glaube, hier müsste dringend Hilfe geleistet werden und das ist leider in den letzten Monaten eher nicht passiert.
Grenzen zu errichten scheint stattdessen das Gebot der Stunde zu sein angesichts der Corona-Epidemie. Jeder und jede einzelne von uns soll sich so weit wie möglich abschotten von anderen Menschen. Ebenso verfahren viele Staaten und die EU insgesamt verfährt so, was ihre Außengrenzen angeht. Als Migrationsforscher und Historiker blicken Sie ja auch in die Geschichte zurück. Haben Kontrollen an Landesgrenzen jemals vor der Ausbreitung eines Virus geschützt?
Letztlich wissen wir das nicht, ob es tatsächlich am Ende irgendwelche Grenzkontrollen gegeben hat, die in diesem Zusammenhang relevant waren. Das, was wir wissen, ist nur, dass sehr häufig Grenzkontrolle und Gesundheitsüberprüfung zusammen gedacht worden ist oder eben auch zusammen praktiziert worden ist. Man muss nur denken, vielleicht haben manche solche Bilder noch im Kopf an die Hunderttausenden von Europäern, die im späten 19., frühen 20. Jahrhundert in die USA eingewandert sind, in dieser Einwanderungsstation Ellis Island vor der New Yorker Küste dann kontrolliert wurden. Und ein zentrales Element war in diesem Zusammenhang immer die Überprüfung des Gesundheitszustandes vor dem Hintergrund der Angst vor ansteckenden Krankheiten. Wir erleben, wenn wir die vergangenen Jahrzehnte anschauen, sehr häufig, auch etwa im Kontext der sogenannten Gastarbeitermigration, dass Gesundheitsüberprüfungen eine ganz hohe Bedeutung haben bei der Kontrolle von Migration.
Grenzen und Migration stehen ja naturgemäß in Opposition zueinander. Wenn es jetzt Corona als zusätzlichen Grund gibt, Grenzen zu errichten, was meinen Sie, wie sehr wird das unsere Welt verändern?
Ja, es ist noch ein weiterer Faktor, der in diesem Zusammenhang als Begründung für das Aufrichten von Grenzen genutzt wird. Wir haben, wenn wir den europäischen Raum, den Schengen-Raum uns anschauen, ja erlebt, dass in den vergangenen Jahren eben vor dem Hintergrund von Besorgnissen über Terrorismus, organisierte Kriminalität, irreguläre Zuwanderung, immer wieder auch die Schengener Abkommen ausgesetzt worden sind. Jetzt kommt als ein weiteres Element die Gesundheitsgefährdung hinzu. Bemerkenswert finde ich in diesem Zusammenhang, dass Europäerinnen und Europäer, die ja seit Jahren, wenn nicht gar Jahrzehnten daran gewöhnt sind, ohne Pass durch Europa zu reisen, nun auch das erleben, was viele Menschen weltweit im Normalzustand schon erleben, dass sie nämlich Reisebeschränkungen unterlegen sind, dass sie Pässe vorzeigen müssen, dass sie bestimmte Grenzen nicht überqueren können. Vielleicht trägt so eine Situation ja dazu bei, dass es zu einer Reflexion auch in Europa kommt, in welcher privilegierten Situation wir doch leben, angesichts von Freizügigkeit, zumindest in normalen Zeiten, angesichts eines weithin unbeschränkten Grenzüberquerens in ganz Europa.
Andererseits ist Grenzen errichten ja vielleicht ein ganz natürlicher Reflex bei einzelnen Menschen, aber eben auch in der Politik. Was meinen Sie, sollten die politisch Verantwortlichen diesem Reflex vielleicht deutlich seltener nachgeben, als sie das tun, auch jetzt in der Corona-Krise?
Ich bin kein Virologe. Ich kann es am Ende, was die Gesundheitsgefährdung angeht, nicht beurteilen. Aber ich denke, was wir schon sehen, schon erleben in den vergangenen Jahren, und zwar weltweit, ist eben doch etwas, was verlockend zu sein scheint für Regierungen, nämlich Schutzwälle aufzubauen, Mauern zu bauen, weil damit eben auch ganz explizit gegenüber den jeweiligen Bevölkerungen sichtbar gemacht wird, dass etwas getan wird, dass Regierungen etwas tun. Solche Schutzmechanismen, solche Kontrollen, solche im Zweifelsfall auch Schutzwelle sind eben mächtige Symbole, die ein Gefühl von Sicherheit verschaffen. Vielleicht ist dieses Gefühl vielleicht auch jetzt trügerisch, aber es ist eben tatsächlich ein mächtiges Symbol.
Und ein grenzfreier Raum ist tatsächlich eine Utopie im wahrsten Sinne des Wortes. Utopie als etwas, das es nirgendwo gibt?
Wahrscheinlich schon, denn das, was wir ganz explizit immer wieder sehen, auch im Alltag, ist ja das Abgrenzen. Wir grenzen uns in vielerlei Hinsicht ab. Wir sehen, dass es zwar hinter dieser Grenze irgendetwas gibt, was uns auch interessiert. Wir sind auch bereit, in bestimmten Situationen Grenzen zu überschreiten, Wissensgrenzen zu überschreiten, bei einer roten Ampel über die Straße zu gehen und so weiter und so fort. Aber gleichzeitig wissen wir auch, dass eben mit diesen Grenzen sehr viele Probleme auch verbunden sind, weil sie eben beispielsweise uns dazu führen, dass wir bestimmte Dinge nicht tun können. Also von daher, Grenzen sind absolut normal und ich vermute, weil es in diesem Zusammenhang immer auch um Besitzstände geht, um Grundstücke, Grundstücksgrenzen, territoriale Besitztümer, wird es eben keine Situation geben, in denen es ganz und gar ohne Grenzen auskommt.
Professor Jochen Oltmer, Historiker und Migrationsforscher an der Universität Osnabrück. Vielen Dank. Stau in Schengen, das grenzwertige Europa. Das war der Tag in hr2 Kultur, nachzuhören in der ARD Audiothek und als Podcast auf hr2.de. Ich heiße Oliver Glab und wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend.